Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und grenzübergreifend am Dienstag, dem 14. Juni 2022, heute aus Dresden. Ich weiß, die Lichtkontraste sind nicht ganz optimal, aber ich wollte unbedingt die Silhouette, die Umrisse der alten Dresdner Residenz ins Bild rücken. Ich bin hier in einem Hotel am Neumarkt in unmittelbarer Nähe der Frauenkirche und inmitten dieses aufwendig und prächtig restaurierten Zentralplatzes im Herzen eben des Elbflorenz, der Elbmetropole. Wahnsinnig gemacht, wenn man sich vor Augen führt, im Zweiten Weltkrieg Dresden mehr oder weniger komplett zerstört. Hier eine Brache über Jahrzehnte und dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das wieder aufgebaut worden, fast in alter Pracht. Ich habe mir sagen lassen, dass die Gebäude nach den wirklichen ursprünglichen Grundrissen hier restauriert worden sind. Allerdings die Abstände zwischen den Gebäuden etwas größer, der Platz etwas luftiger als ursprünglich vor der Zerstörung. Man kann nur ahnen, wie schön dieses Dresden, immer noch schön, aber wie schön es einst gewesen sein muss. Und mich beschleicht dann immer wieder ein Gefühl der Melancholie, wenn ich denke, um Himmels Willen, dieser Höllensturz des Zweiten Weltkriegs mit all diesen Verheerungen, Zerstörungen, dem menschlichen Leid und auch dem verlorenen geschichtlichen Erbe der deutschen Städte. Also das ist unglaublich, geradezu Phantomschmerzen stellen sich bei mir da ein. Allerdings muss ich hier auch wieder hinzufügen, Yin und Yang, Schwarz und Weiß, ohne den Zweiten Weltkrieg würde ich gar nicht existieren. Gäbe es mich persönlich gar nicht, denn meine Mutter wäre dann in Königsberg geblieben, sie wäre nicht in die Schweiz gekommen, hätte nicht meinen Vater kennengelernt und ergo würde ich heute nicht vor Ihnen sitzen. Also in jeder Katastrophe steckt dann auch wieder ein Lichtblick, zumindest aus persönlicher Warte. Es gibt ja auch Leute, die empfinden mich jetzt nicht unbedingt als Lichtblick, wenn sie mich sehen. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich es ein bisschen anders sehe. Ich finde es natürlich einen absoluten Lichtblick, dass meine Mutter in die Schweiz gekommen ist und meinen Vater kennengelernt hat. Aber eben, Sie sehen, der Grund dafür ist düster und ganz, ganz fürchterlich. Dresden, für mich ist etwas wie die Hauptstadt der deutschen Romantik. Das sieht also in den Elblandschaften aus wie aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich geschnitten. Also man kommt hier geradezu ins Träumen, ins Schwärmen. Und man kann nachvollziehen, dass es hier immer wieder eine ganze Reihe von Künstlern gegeben hat, die sich von dieser wunderschönen Landschaft, auch von den Gebäuden haben, inspirieren lassen. Falls Sie das, wie gesagt, noch nicht kennen, dann müssen Sie unbedingt hinkommen. Die Sachsen, auch sehr freundliche, tolle Leute, also von einer Hilfsbereitschaft und Auskunftsfreudigkeit, mit einem Stolz überschäumend über die Geschichte ihrer Stadt, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe hier zusammen mit meinem Kollegen Matthias Matusek getroffen, den Schriftsteller Uwe Tellkamp, der zu den berühmtesten, bekanntesten, besten und auch umstrittensten deutschen Schriftstellern gehört. Wenn sie umstritten sind in Deutschland, dann ist das, und vor allem im Feuilleton, in der Kulturszene, dann ist das wie ein Schwimmabzeichen, dann ist das wie ein Orden, denn diese Kulturszene in Deutschland ist nun wirklich definitiv mit den viel zu engen Unterhosen unterwegs. Das ist von einer Freudlosigkeit, zum Teil von einer Intoleranz. Da wird jede Meinung, die um einen halben Millimeter abweicht, von dem, was diese Kulturpäpste für die Wahrheit halten, dann wird das zum Skandal hochgestemmt, hochgedröhnt. Also wirklich, also fast schon eine unfreiwillige Karikatur. Und dieser Uwe Tellkamp, der hat das alles selber erlebt, vom Superstar der deutschen Literatur zum Buhmann zwischendurch, einfach weil er sich wirklichkeitsgetreu und kritisch geäußert hat zu Themen wie beispielsweise der Migrationspolitik der damaligen Kanzlerin Merkel. Und er hat eben hier wesentliche Fakten, ja, Fakten ausgesprochen. Und das ist ja etwas, was sie sowieso nicht machen dürfen in diesen Kreisen. Also um Himmels Willen, Gnade Ihnen Gott, wenn Sie die Wirklichkeit beschreiben, wie sie ist und nicht so, wie Sie diese saturierten, fremdfinanzierten Kulturexistenzen gerne haben wollten. Ja, das hat natürlich viel mit dem zu tun, dass hier der Staat ganz massiv diese Kulturschaffenden fördert und dadurch natürlich sich eine Art institutionalisierten Sounding Board geschaffen hat, so eine Art Echokammer, die Kulturschaffenden vom Staat finanziert, glorifizieren dann auch den Staat, besingen den Staat, beschwören diesen Staat, bilden sich aber gleichzeitig ein, sie seien Rebellen, sie seien Dissidenten, sie seien kritisch. Also das wäre auch einmal ein Stoff für einen Tellkamp-Roman. Wir haben uns getroffen in der Buchhandlung Loschwitz, ebenfalls romantisch verwunschen und verwachsen, eine Leistung der Buchhändlerin Susanne Dagen. Sie hat dieses, das ist ein kleiner Häuserkomplex da in der Nähe eines Dresdner Villenviertels, auch unweit der Elbe, ebenfalls, also wunderschön hier eine Gegend, also man beginnt gleich zu träumen, wenn man dort durch die Gässchen und durch die Straßen läuft. Und in dieser Buchhandlung Loschwitz, das war auch ein oder ist es nach wie vor ein Dreh- und Angelpunkt der Kultur, aber eben auch die Buchhändlerin ist da in die Kritik geraten, weil sie sich geweigert hat, hier diesen Denk- und was auch immer Sprechverboten sich zu fügen, sich den Sprechgeboten zu fügen, weil sie sich die Freiheit herausnimmt, auch eben offene Diskussionen mit allen Seiten zu führen. Auf jeden Fall, da haben wir mit Uwe Tellkamp uns unterhalten und über sein Leben gesprochen. Wie ist er aufgewachsen in der DDR? Wie hat er die Wende erlebt? Was hat ihn geprägt? Und was mich unter anderem beeindruckt hat, ist das unglaubliche Wissen Uwe Tellkamps über den Film. Vor allem über den Spaghetti-Western, über Vampirfilme. Wir haben uns ziemlich lange unterhalten über Sergio Leone, Bruno Corbucci, Il Grande Silenzio, Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski, Django, der Mann, der aus einem Sarg mit das Maschinengewehr genommen hat, einen Vergleich der Dollar-Trilogie, Once Upon a Time in the West, Spiel mir das Lied vom Tod. Uwe Tellkamp ist ein Experte in diesen Genres, übrigens auch eben der Vampirfilm, die Hammerfilme, für mich natürlich auch prägend in meiner Kindheit. Also wir sind hier in unserem Element gewesen und auch hier wieder einmal einfach unglaublich, dass die deutschen Journalisten, die Feuilletonisten das nicht erkennen, was hier für ein Facettenreichtum in einem Schriftsteller drinsteckt, der ja sehr anspruchsvolle Literatur produziert. Sein neuer Roman übrigens, Schlaf in den Uhren, ist wahnsinnig. Also ich bin wirklich sehr, sehr auch beeindruckt von diesem Buch. Es ist nicht eine klassische Erzählung mit einer einfachen Plotline, sondern es ist eher so etwas ein Bewusstseinsstrom, der hier ausgebreitet wird, eben mit verschiedenen Exkursen, unter anderem, so bin ich drauf gekommen, der Spaghetti-Western. Da steckt auch ein Humor drin, meine Damen und Herren, eine Witzigkeit, also diese Uwe Tellkamp, ich bin hier nachhaltig positiv bewegt von dieser Begegnung und ich freue mich jetzt schon, dieses Interview dann in der Weltwoche groß hinzulegen. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig davon erfahren. Übrigens, der Dokumentarfilm, auf den ich gestern angesprochen habe, der ist dann, der Zufall will es, gleich wieder ausgestrahlt worden, in der Nacht, glaube ich, sogar auf gestern. Also wir waren unfreiwillig brandaktuell. Weitere Gespräche und Begegnungen in Dresden. Wir haben noch getroffen den Politikwissenschaftler Emeritus der TU Dresden, Werner Patzelt. Er hat uns etwas eingeführt in die Geschichte der Stadt, auch in das mit dem prächtigen Fürstenzug. Das ist ein Mosaik, Kolossal, Panorama, Fresko an der Wand, die zum, an einer Wand, die zum ganzen Residenzkomplex der sächsischen Kurfürsten gehörte und dort natürlich eine touristische Attraktion. Da standen wir dann insbesondere vor dem Bild des August des Starken, der am Ende des 17. Jahrhunderts hier regiert hat. Eine ganz eindrückliche Persönlichkeit, der sich dann auch noch aufschwingen konnte zum König von Polen, was allerdings für ihn zu einem sehr verlustreichen Geschäft wurde. Er dachte, er könnte dann dort den Absolutismus leben, die königliche Vollmacht. Er hatte sich getäuscht, die polnischen Adligen sehr stolz, und die haben im Grunde den August den Starken einfach ausgenommen. Die haben ja in Sachsen sehr viele Erzvorkommen, glaube Silber und so weiter konnten sie gewinnen, großer Reichtum, und da ist dann viel nach Polen abgeflossen. Außerdem musste August der Starke in diesen traditionell protestantischen Sachsen den katholischen Glauben annehmen, was ihn dann wiederum in Widerspruch zu seinen Untertanen und Bürgern einer stolzen auch Ständegesellschaft in Sachsen, in Dresden, geführt hat. Allerdings für die Dresdner war das wiederum ein Segen, denn dadurch haben sie weniger unter dem königlichen Druck, unter dem kurfürstlichen Druck, unter der Knute leben müssen. Und außerdem hat eben der August, weil er sich eine, ich glaube, das war es vielleicht auch spät, ich verwechsel es jetzt, auf jeden Fall ist aus diesen ganzen konfessionellen Wirren auch dann ein Neubau entstanden, der Frauenkirche. Hier eben mitten auf dem Neumarkt, dem berühmten Wahrzeichen der Stadt. Und diese Frauenkirche ist ja nachgebildet einer Kirchen, einer Holzkirchenkonstruktion aus dem Erzgebirge, allerdings in Stein gemacht. Nicht optimal allerdings für eine Steinkonstruktion, weil die Kuppel eigentlich zu schwer ist für die Seitenwände. Und das sollte sich dann auswirken, auch während des Zweiten Weltkriegs, als eben Dresden massiv bombardiert wurde. Im Grunde für mich ein Verbrechen, wie man diese Stadt hier dem Erdboden gleich gemacht hat, diese unglaublichen Kulturschätze. Und diese Frauenkirche ist auch ausgebrannt. Sie hat allerdings die unmittelbare Bombardierung überlebt und in einem Brief an Erich Kästner, hier geschrieben von einem Dresdner, an den Schriftsteller Erich Kästner, wird noch bewundernd festgestellt, dass eben die Frauenkirche die Bombardierung überstanden habe, allerdings während des Verfassens des Briefs. Das sind zwei Tage oder eine kleine Zeit auf jeden Fall, wie die Kirche hier noch gestanden ist, ist sie dann tatsächlich zusammengebrochen, weil eben die Seitenwände konnten diese Kuppelkonstruktion nicht mehr tragen. Nun allerdings wieder aufgebaut in alter Pracht und sehr stabil, wie ich das von außen beurteilen kann. Die Frauenkirche übrigens in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts durfte man gar nicht reingehen, weil sie schon eben als nicht mehr statisch stabil galt. Alles interessante Facetten, die ich hier erfahren habe, unter anderem im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt, aber eben auch last but not least, ich habe dann auch die Susanne Dagen getroffen, eben von der Buchhandlung Loschwitz, wo wir den Herrn Telkamp interviewten, und auch Arnold Fatz, einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten, ein wandelndes historisches Lexikon und eine Persönlichkeit aus Dresden, mit dem habe ich mich sehr lange unterhalten, nicht zuletzt über die Frauenkirche, auch über die Geschichte Dresdens, dann aber auch über den Ukraine-Krieg, er als ehemaliger DDR-Bürger sehr, sehr kritisch eingestellt gegenüber der Kreml-Führung, hier eine ganz andere Sicht, als ich sie offeriere. Ich bin ja etwas der Schweizer, der Neutralitätspolitiker, der Appeasement-Politiker, der sich um Verständigung bemüht, davon hält Arnold Fatz gar nichts. Er ist der Meinung, dass man mit aller Kraft Putin stoppen muss, auch in der Ukraine. Er glaubt daran, dass die Kremlführung tatsächlich sozusagen das Großrussische Reich, ja die Sowjetunion, wieder aufrichten wolle, und er habe nicht die geringste Lust, noch einmal unter russischer Knute leben zu müssen. Er habe das nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR bis zur Genüge erfahren. Ja, ich meine, jetzt unabhängig von den Einschätzungen, was die Motive des Kreml sind und was hier das schlussendliche Ziel dieser Bestrebungen ist, ist das geopolitische Interessensicherung im Sinne der eben Sicherstellung der eigenen Unversehrbarkeit, möchte man eine Distanz schaffen zu NATO-Staaten und so weiter. Am Ende des Tages, ich glaube, da haben wir dann wieder einen Konsens. Selbstverständlich muss man Großmächten wie Russland eine ist, immer misstrauisch begegnen. Natürlich, selbstverständlich, aber auch den Chinesen und den Amerikanern. Nicht hasserfüllt, aber misstrauisch, denn große Mächte sind immer eine Bedrohung, etwas potenziell Gefährliches, und dagegen kann man sich am besten dadurch zur Wehr setzen, dass man die eigene Verteidigungskapazität nach oben bringt. Und ich habe hier schon oft gesagt in der Sendung, das ist vielleicht der einzig positive Nebeneffekt dieses ganzen Debakels, dass im Westen jetzt das Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit wieder gestiegen ist, dass wir vielleicht merken, dass wir mit Gender-Toiletten und all diesen Debatten, die da geführt werden, im Grunde an der Wirklichkeit, an der geopolitischen Wirklichkeit vorbei argumentieren, dass wir in vielerlei Hinsicht in einem Zustand der Dekadenz bereits hier angekommen sind und dass man sich deshalb wieder auf die wesentlichen Punkte zurückbesinnen muss, nicht zuletzt auf die Frage der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Laut Welt sind die Importe aus Russland nach Deutschland auf Rekordkurs. Deutschland stütze Putin mehr und mehr. Fast 16 Milliarden Euro habe die BRD seit Jahresbeginn an Russland bezahlt. Sehr viel natürlich unter anderem für Gas und Öl. Derweil droht Wirtschaftsminister Habeck den Ölkonzernen mit Zerschlagung durch Verschärfung des Kartellrechts, weil der Tankrabatt nicht wie geplant funktioniert. Da äußert sich kritisch auch der deutsche Kolumnist Jan Fleischhauer. Er macht sich etwas lustig auf der Welt darüber, dass ein Großteil des Tankrabatts bei den Erdöl-, bei den Mineralölkonzernen verbleibe und gar nicht die richtigen Entlastungen stattfinden würden. Grundsätzlich ist ja jede Entlastung von Steuern aus liberaler Sicht zu begrüßen. Jeder Franken, jeder Euro, den Sie dem Staat entziehen, ist ein guter Euro. Denn der Staat ist ja ein Monopol auf seinem Territorium, hat keine Konkurrenz, ist deshalb also auch nicht gezwungen, wirklich effizient mit seinen Mitteln umzugehen. Die einzige Form von Wettbewerb, die der Staat kennt, ist im Grunde die Demokratie der Bürger, der den Staat daran hindert, beliebig viel Geld auszugeben. Und wenn Sie den Staat kontrollieren wollen, dann müssen Sie ihm Geld entziehen, und deshalb ist natürlich eine Senkung von Mineralölsteuern beispielsweise ist auf jeden Fall gut, auch wenn nicht die ganze Steuersenkung dann am Schluss den Bürgern zugutekommt, wie das hier anscheinend der Fall ist. Trotzdem muss man da differenzieren, da teile ich nicht die Meinung von Jan Fleischhauer. Jede Entlastung, auch wenn es die Entlastung der Konzerne ist, ist eine gute Entlastung, weil das gibt dann den Firmen auch wieder die Möglichkeit, dieses Geld, das sie nicht dem Staat haben abgeben müssen, zu reinvestieren, um da Arbeitsplätze und wirtschaftliche Dienstleistungen zu erbringen. Im Kinofilm «The Lady of Heaven» tritt Prophet Mohammed in Erscheinung. Das brachte pakistanischstämmige Muslime in England auf die Barrikaden. Nicht, dass Mohammed bei der Produktion über das Leben seiner Tochter Fatima besonders schlecht wegkäme. Allein schon die Ins-Bild-Setzung des Propheten ist für radikale Muslime ein Sakrileg. Sie bedrohten handfest das Kinopersonal. Und was geschah? Der Film wurde prompt aus dem Programm genommen. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Wer setzt in unserer Welt eigentlich noch die Regeln? Und da teile ich natürlich die kritische Auffassung von Arnold Fatz. Das beobachten die Russen, das beobachtet der Kreml. Und der sieht einfach, wie windelweich die westliche Kultur ist, wie sie gar nicht mehr die Kraft hat, ihre eigenen Werte zu verteidigen. Und wer will es dann Putin eigentlich noch verargen, wenn er sich einbildet, er sei da der letzte Gralshüter der westlichen Werte geworden, der westlichen Traditionen. Das ist ja geradezu karikaturhaft, was sich da abbildet. Aber wir sind selber schuld. Wir spielen der anderen Seite diese Trumpfkarten noch zu. Wir demontieren uns selber. Das ist eine Kultur der Selbstdemontage, die wir hier vornehmen. Und mit solchen Beispielen nähren wir natürlich diese Vorstellungen, auch diese Anmaßung jetzt hier in Russland, sich da geradezu als Gralshüter der westlichen Kultur gerieren zu können. Eine Monsterkarawane bewegt sich von Mexiko Richtung US-Grenze. Habe ich auch in Weltwoche Daily Schweiz aufgenommen, diese Meldung, möglicherweise gegen 15.000 Personen, davon viele queere Personen, die über Schikanen, Schläge und Vergewaltigungen klagen. 80% entfliehen offenbar dem sozialistischen Pseudoparadies Venezuela. Sie brauchen neuerdings ein Visum für Mexiko und versuchen, die USA illegal zu erreichen. Ungemütlich für Präsident Biden. Ist er weich? Greifen ihn die Republikaner an? Ist er hart? Kommt er von seiner eigenen Partei Linken unter Druck? Schwule Migranten hoffen auf offene Aufnahme. Manche sagen aber, die Grenze sei geschlossen. Ganz klar bleibt, Biden wird in der Migrationspolitik von vielen Amerikanern an Vorgänger Trump gemessen und eine berechenbare Südgrenze ist für sie wichtiger als der gegenwärtige Schauprozess wegen des Sturms aufs Kapitol. Auch unsere Medien schwelgen ja in der Berichterstattung über diesen Schauprozess in Washington. Man müsste sich viel eingehender eigentlich mit diesen Problemen der Migrationspolitik auseinandersetzen. Das macht man nicht. Warum macht man es nicht? Ja, weil die Leser dann zwei und zwei zusammenzählen könnten und vielleicht auf den Gedanken kämen, dass bei uns auch nicht alles zum Besten steht. Was passiert in den deutschen Medien? Vielleicht das noch interessant. Der ukrainische Botschafter Melnik sagt, viele ukrainische Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland nicht willkommen. Er trägt das natürlich vor im Sinne eines Klagelieds, müsste sich allerdings vielleicht auch selbstkritisch die Frage stellen, was hat er selber, Botschafter Melnik, dazu beigetragen, dass viele Ukrainer in Deutschland nicht so willkommen sind. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass dieser etwas undiplomatische Diplomat sich da immer wieder ziemlich aggressiv und invasiv auf die Barrikaden gestellt hat. Russland steht besser da, als im Westen viele meinen. Durch die hohen Rohstoffpreise verdient der Kreml genug Geld, um weiter Krieg führen zu können. Wer meint, dass Putin bald einlenken muss, täuscht sich. Aus seiner Sicht ist sein Blatt nicht schlecht. Ja, das ist wieder ja der Klassiker, nicht wahr? Gesinnungspolitik versus Verantwortungspolitik. Mit dieser Sanktionspolitik machen wir uns arm und Russland reich. Und mit dieser verfehlten Strategie befördern wir dann noch den Ehrgeiz der russischen Staatsführung. Das bringt einfach nichts. Das führt zu nichts. Das Einzige, was hier etwas bringt, ist, wenn man durch klare, auch militärisch dokumentierte Stärke zeigen kann, bis hierhin und nicht weiter. Da braucht es auch dieses ganze fiebrige, aufgekratzte Getöse nicht. Dann stellt man einfach ein paar Truppen da dorthin, wo man das Gefühl hat, dort müssten sie sein. Und dann gibt man der anderen Seite zu verstehen, sorry, ihr habt gar keine Chance, hier zu kommen. Und das muss ich auch nochmal rückblickend auf Arnold Fatz sagen. Ich meine, der Westen hat massiv die Schwäche ausgenutzt der Russen durch die Ausdehnung der NATO nach Osten. Und deshalb muss man sich schon ernsthaft fragen, wie weit wird Putin bereit sein, die Schwäche des Westens auszunutzen, um dann seinerseits einen Teil dieser NATO-Osterweiterung wieder rückgängig zu machen. Das sind schon Gedanken, mit denen wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen. Robert Habeck, einfach bemerkenswert, was er sagt. Also er ist ja für mich das Gesicht des staatlichen Interventionismus. Er ist für mich das Gesicht dieser staatlichen auch Selbstherrlichkeit in Deutschland. Was sagt er jetzt? Der Tankrabatt sei eine Einladung zum Beutezug gegen den Staat. Zum Beutezug gegen den Staat. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, diese Aussage. Beutezug gegen den Staat. Da setzt er ja den Gedanken voraus, dass der Staat im Grunde der Eigentümer von allem ist in Deutschland. Und wenn Sie dem Staat Steuern entziehen, dann ist das ein Beutezug gegen den Staat, weil dem Staat ja das gehört, was Ihnen gehört eigentlich. Das ist die Annahme von Habeck. Also quasi alles, was Sie nicht dem Staat abgeben müssen, ist im Grunde ein Geschenk des Staates an Sie. Und wenn Sie weniger dem Staat abgeben wollen, in Form von Steuern und Abgaben, dann ist das ein Beutezug gegen den Staat. Also hier sehen Sie einen klassischen Sozialisten. Also das ist ein grüner Sozialist, ein grüner Marxist. So reden grüne Marxisten. Staatsgläubige, sehr erhellend. Es kommt hervor. Österreich, da ist der Tiroler Landeshauptmann Günther Plattner, ÖVP, vorzeitig zurückgetreten und übergibt nun an einen Anton Matle seinen Wunsch Nachfolger. Das ist in den österreichischen Medien neben der Kandidatur eines etwas skurrilen Kandidaten der Bierpartei für das Staatspräsidium die große Nachricht. Tirol, ich kenne natürlich die innertirolischen Verhältnisse nicht so genau. Ich stelle fest anhand der Zuschriften, der Leserbriefe in den Foren, dass viele Leute unzufrieden sind mit der ÖVP-Regentschaft im Tirol. Man wirft da Klüngelwirtschaft und Klientelwirtschaft vor. Die etwas linken Medien kritisieren den Landeshauptmann Plattner, vor allem wegen seines angeblichen Corona-Populismus, weil er sich da den Anordnungen aus der Zentrale in Wien zum Teil widersetzt habe. Ich persönlich habe hier einen etwas anderen Eindruck. Ich war im Tirol zu Zeiten der Corona-Pandemie und mich hat das irgendwie irritiert, wie hier dieses wunderschöne Bundesland in Österreich medial fertig gemacht wurde. Und damals auch mit bewaffneten Einheiten an der innerösterreichischen Grenze hat man das Tirol gleichsam unter Zwangsquarantäne gesetzt, all diese Dinge. Also ich habe große Sympathien für diese etwas Autonomieregungen im Tirol und dass man da der Zentrale in Wien Widerstand geleistet hat. Jetzt also der Landeshauptmann will da zurücktreten. Aber das Echo in den Leserbriefen da sehr, sehr gespalten angesichts dieses Politikers. Und daneben der Marco Pogo will Bundespräsident werden. Er heißt, glaube ich, Dominik Vlasmi. Der Originalname ist Arzt, früherer Arzt, Punkmusiker und Bierfreund. Ich habe mir das einen Fernsehauftritt angeschaut. Ja, auch nichts Neues, eine klassische linkspopulistische Position dieses Mannes. Seine Partei hat ja, glaube ich, bei Wahlen 1,8% gemacht. Ein Medienereignis auf jeden Fall, Marco Pogo. Ja, ist ja schön, dass die Vielfalt auch in der Politik bei den Kandidaten sich abbildet. Wenigstens so äußerlich, optisch, inhaltlich habe ich das Gefühl, das ist ungefähr das Gleiche, was da der linke Mainstream sowieso absondert. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann wieder aus Bern, aus der Schweiz. Jeden Tag neuer Inhalt, neuer Hintergrund und eine neue Örtlichkeit. Wir bleiben am Ball.